euch. Eine Sache passt hier nicht in diesem Raum, die Klimaanlage fehlt. Und ich habe auch kein Mikro zur Verfügung. Ich freue mich natürlich riesig, dass so viele Leute hierher gekommen sind, weil ich mir eigentlich dachte, bei so einem Wetter sind die meisten wahrscheinlich irgendwo am Donaukanal oder in irgendwelchen Biergärten. Also schön, dass so viele hier sind zu diesem spannenden Thema. Hat auch zwei Nachteile. Zum einen ist die Luft wahrscheinlich noch schlechter, als sie bei weniger Leuten wäre. Und zum anderen ist es so, dass ich bei solchen Veranstaltungen immer enormes Lampenfieber habe. Und je mehr Leute, desto mehr Lampenfieber. Was sich dann so auswirkt, dass ich entweder zu schnell spreche oder jetzt in dem Fall hier ohne Mikro zu leise. Oder dass ich in bayerischen Dialekt verfalle, wenn eins von dreien zutrifft, dann schreit und meldet euch, dann versuche ich zu korrigieren. Ich möchte anfangen mit zwei aktuellen Stellungnahmen zur Erdbeben- und Atomkatastrophe in Japan, die im März in der Zeitschrift Goetheanum zu lesen waren. Das ist gewissermaßen das Zentralorgan der anthroposophischen Geschichte. Da schreibt der eine Autor im März, wenige Tage nach diesem Erdbeben, Tsunami und dann Reaktorkatastrophe, dass diese drei Katastrophen, ich zitiere jetzt, dreifache arimanische Kräfte, also dämonische Kräfte seien, denen die Menschen ausgesetzt sind. Mit Verweis auf Rudolf Steiner schreibt der Autor, die Katastrophe wäre eine Folge des Gesamtkarma der Menschheit. Die Opfer seien über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen, für sie gelte, was Steiner über Menschen gesagt hat, die durch Naturkatastrophen umgekommen sind, dass nämlich dadurch die Erinnerung an alles dasjenige gestärkt wird, was in ihrem Karma enthalten ist. Das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere der Japaner ist nach anthroposophischer Buchhaltung in den roten Zahlen. Die Opfer von Tsunami und Gau in Fukushima büßen demnach für karmische Schuld, die abgetragen werden muss. Zitat aus dem gleichen Artikel: Japan ist das einzige Land, in dem Atomwaffen abgeworfen wurden. Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Also man kann natürlich allenfalls sagen, dass natürlich die japanische Gesellschaft und Wirtschaftsordnung dafür verantwortlich ist, dass man dann auf Atomkraft setzt und dann die entsprechenden Reaktoren hinsetzt. Aber das Erdbeben und den Tsunami als Folge einer materialistischen Einstellung der Japaner, also infolge dessen ihres negativen Karma darzustellen, ist schon Hammer. Der zweite Text im gleichen Heft greift diesen Aspekt auf und verknüpft die Tradition der Völker- und Rassenpsychologie mit Anthroposophie. Der Autor beschreibt einen japanischen Volkscharakter. Zitat: Nach außen ist der Japaner scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Eine Renaissance im europäischen Sinne habe es in Japan nicht gegeben und darum könnten die Japaner nicht selbstständig denken, sondern nur den westlichen Materialismus kopieren. Ich habe diese beiden Artikel an den Anfang gestellt, weil sie ein zentrales Thema meines Vortrages ganz gut illustrieren und eben zeigen, dass es kein historisches Thema ist, sondern sehr aktuell. Beide Artikel, ohne den Begriff der Rasse tatsächlich zu nennen, basieren auf dem spezifisch anthroposophischen Rassismus, wonach der weiße Arier in der Gegenwart den Gipfel der menschlich-spirituellen Evolution darstellt und die Menschen aller anderen sogenannten Rassen als niedrig, entwicklungsunfähig, dekadent und kindlich hingestellt werden. Die beiden Autoren dieser Texte knüpfen direkt an Steiners Vorträge an. 1920 sagt Steiner, Asiaten seien senil und greisenhaft. Sie könnten nicht selbstständig denken. Zum Beweis erzählt er 1923 eine Anekdote über Japaner, die angeblich ohne englische Ingenieure mit einem Dampfer nur im Kreis fahren können. Steiner behauptet, die Japaner werden alle europäischen Erfindungen ausbilden, aber selbst etwas ausdenken, das werden die Japaner nicht. Also auch hier wieder, sie sind eigentlich unfruchtbar, sie sind nur in der Lage, Dinge zu kopieren, sie übernehmen den Materialismus des Westens. Ich denke, dass diese beiden Texte schon ein bisschen deutlich machen, was eigentlich hinter der Anthroposophie steckt, die ja eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber zumindest in der Bundesrepublik insgesamt ein sehr, sehr positives Image hat. Ob es die Waldorfschulen sind, das Demeter-Gemüse oder die Weleda-Kosmetik, mit diesen Produkten werben Anthroposophen. Sie werben auch damit, dass Schauspieler, Künstler, Wirtschaftsführer und Politiker bzw. deren Kinder, etwa Silvio Berlusconi, Helmut Kohl, in Österreich glaube ich der Andreas Kohl von der ÖVP, ihre Kinder auf Waldorfschulen geschickt haben. In den Medien wird im Regelfall lobend und sehr unkritisch über Waldorfschulen berichtet. 2007, jetzt muss ich mal die Technik nochmal bemühen. Ja. 2007 gab es in Deutschland für die Anthroposophen einen PR-GAU. Da hat nämlich die Bundesprüfstelle erwogen, zwei Werke von Steiner wegen rassistischer Inhalte auf den Index zu setzen. Und die entscheidende Passage hier oben heißt, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Auffassung ist, dass die vorgelegten Bücher von Steiner Elemente aufweisen, die aus heutiger Sicht als rassistisch zu bewerten sind. Man verzichtet dann auf die Indizierung, weil die Nachlassverwaltung in Dornach zugesichert hat, eine kritisch kommentierte Neuauflage vorzulegen, beziehungsweise erstmal ein Beiblatt beizulegen. Aber für die Anthroposophen positiv, dass sie nicht auf den Index kam, negativ, weil das sozusagen in Deutschland zumindest die erste amtliche Bestätigung für Steiners Rassismus darstellt. Es hätte 2007 für die Anthroposophen schlimmer kommen können. Ich stelle mich jetzt mal hier ans Pult. Ich muss sagen, angesichts der klimatischen Verhältnisse in diesem Raum habe ich ein bisschen Bedenken, ob ich die ganze Zeit hier stehen bleiben kann. Hier unten ist es zwar wahrscheinlich etwas kühler als weiter oben, aber ich will hier nicht als Erster aus den Latschen kippen. Jedenfalls 2007 berichtete das Hamburger Magazin Stern, dass der Waldorf-Funktionär Lorenzo Raval zusammen mit dem damaligen NPD-Funktionär Andreas Mohlau ein Buch herausgeben wollte. Der Vorfall wurde von anderen Medien nicht aufgegriffen, zum Glück für die Anthroposophen des Buchprojekts gecancelt. Mohlau war selber Waldorf-Lehrer, also dieser NPD-Funktionär, und hat diese Stelle erst verloren, als er 2004 ankündigte, er würde für die damals neue NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag arbeiten. Wenn in Deutschland ein Politiker mit einem hochrangigen NPD-Funktionär ein Buch rausbringen würde und es würde publik, dann wäre die Karriere dieses Politikers beendet. Bei Ravalli war es nicht so. Ravalli, ehemaliger Waldorf-Lehrer und Ausbilder von Waldorf-Lehrern, ist bis heute Redakteur der Zeitschrift Erziehungskunst, die vom Waldorfschulbund rausgegeben wird. Ich werde im Laufe des Vortrags und wahrscheinlich auch in der Diskussion einige Male auf aktuelle Artikel aus dieser Zeitschrift verweisen. Und Ravalli ist auch derjenige, der in den letzten 10 Jahren sich diesen Namen gemacht hat, als eine Art Chefverteidiger der Anthroposophie, der mehrere Pamphlete verfasst hat, in denen er rassistische und antisemitische Passagen von Steiner versucht, ja, schön zu reden, zu rechtfertigen. Wie ist das möglich? Wie kann sowas sein? Es hängt damit zusammen, dass die Weltsicht der Anthroposophie im Kern auf der Hellseherei von Steiner beruht und damit sich selbst gegen Kritik immunisiert. Darum auch tun sich Steiner-Anhänger mit Kritik schwer. Wer an Karma glaubt, wird es darum nicht für einen Zufall halten, dass der Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland, in Stuttgart, in der Wagenburgstraße residiert. Im Gegensatz zu ihrer Selbstdarstellung ist die Anthroposophie keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Weltanschauung mit der modernen Esoterik zuzurechnen. Sie ist entstanden im Wilhelminischen Kaiserreich, auch die Zeit in Wien wo Steiner von 1879 bis etwa 1890 gelebt hat, war sicher wichtig, weil er dort mit einer ganzen Reihe von nationalistisch eingestellten Leuten zu tun hat, die ihn geprägt haben. Kern der Anthroposophie ist ein bestimmtes Evolutionskonzept, das im Kern eine rassistische Lehre enthält, die sogenannte Wurzelrassenlehre. Ich gehe da nachher drauf ein. Diese Wurzelrassenlehre, heute redet man natürlich in Anthroposophenkreisen nur noch selten von Rasse, sondern von Kulturepochen, aber der Inhalt ist der gleiche geblieben. Diese Anthroposophie und damit auch dieses Evolutionskonzept finden wir bis heute in die Waldorfpädagogik ein. Ich möchte an der Stelle, damit wir uns nachher nicht in unfruchtbaren Diskussionen verlieren, eins klar machen: Man kann über den konkreten Unterricht in den Waldorfschulen keine generalisierten Angaben machen. Das hängt damit zusammen, dass die Lehrerkollegien sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Nicht alle Waldorf-Lehrer sind Anthroposophen. Die Steiner-Schulen, die in Deutschland einen ungeheuren Boom erlebt haben, können nicht darauf verzichten, auch Pädagogen oder Leute, Arbeitslose umzuschulen für ihre eigenen Schulen. Das heißt, sie können nicht darauf warten, dass sie da 150-prozentige Anthroposophen immer haben. Das heißt, von daher ist der Grad der ideologischen Prägung von so einem Lehrerkollegium und damit natürlich auch die Atmosphäre an jeder Schule und der Unterricht in jeder einzelnen Klasse von Fall zu Fall sehr verschieden. Es gibt bisher auch keine wirklich unabhängige empirische Studie über den Waldorf-Unterricht. Es gibt lediglich eine Studie über die Folgen der Waldorfschule. Allerdings muss man da sagen, dass die auch das Kriterium der Unabhängigkeit nicht erfüllen. Einer der beiden Autoren stammt von der anthroposophischen Alanus-Hochschule in Bonn. Der Beirat für diese Studie war voll besetzt mit Waldorf-Funktionären und die Finanzierung der Studie ist auch größtenteils über anthroposophische Einrichtungen erfolgt. Deswegen sage ich, es gibt keine unabhängige empirische Studie über den Waldorfunterricht. Alles, was ich über Waldorfpädagogik sage, im Folgenden bezieht sich auf die Konzeption der Waldorfpädagogik. Und ich habe diese Anmerkungen angereichert durch verschiedene Aussagen von ehemaligen Schülern, Eltern, Lehrern, auch von wenigen kritischen universitären Arbeiten, aber das sind im Regelfall Einzelfälle allerdings, die aus einer bestimmten Konzeption resultieren. Waldorfpädagogik basiert auf einem Menschenbild, das ausgeht von der Realität von Karma und Reinkarnation, der Existenz von Engeln und Dämonen, von Rassen und Volksgeistern und Elementarwesen. Das Problem ist also nicht so sehr der konkrete Unterricht in den einzelnen Klassen, der kann ganz okay sein, sondern die Konzeption der Waldorfpädagogik. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich werde in meinem Vortrag zunächst mal versuchen, ein bisschen den Inhalt und Selbstverständnis der Anthroposophie darzustellen, dann ein bisschen was über die Konzeption der Waldorfpädagogik sagen und dann die beiden Themen Rassismus und Antisemitismus behandeln. Ich sehe die Uhr hier vor mir, ich werde versuchen, einigermaßen in der Zeit zu bleiben, wenn ich. Oh, jetzt noch ein Mikro. Ist hinten so leise? Muss ich das auch noch in der Hand haben? Also, wahrscheinlich allein das Gewicht von dem Mikro lässt mich erwägen, mich wieder hinzusetzen. Jedenfalls, ich kann natürlich in so einem Vortrag nicht alles behandeln. Manches wird sehr knapp ausfallen. Wir haben hinterher die Möglichkeit der Diskussion. Da kann man das eine oder andere nochmal nachholen. Ansonsten. Möchte ich natürlich auch allen nochmal empfehlen. Ich habe in der Neuauflage meines Buches ein paar Exemplare mitgebracht. Da ist alles sehr ausführlich mit Beispielen und vor allem auch mit den Quellenangaben drin. Also fangen wir mal an mit Inhalt und Selbstverständnis der Anthroposophie. Steiner spricht von einer Geheimwissenschaft, von einer okkulten Wissenschaft, die sich auf das in den Welterscheinungen für die gewöhnliche Erkenntnisart Geheime und Offenbare bezieht. Anthroposophie, also immer Zitat von Steiner, ist eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt. Er meint es schon sehr buchstäblich. Er spricht von einem Geisterland, von Seelenwanderung, von höheren geistigen Wesen. Und in der Waldorfpädagogik haben die Elementarwesen, die angeblich überall verbreitet sind und sitzen, in jedem Raum, in jedem Haus, in jedem Baum, sitzen Elementarwesen hierarchisch gegliedert bis zum Oberbaumwesen, spielen da eine große Rolle. Geheim ist diese Wissenschaft insofern, als Geisteswissenschaft mit herkömmlicher Wissenschaft nichts zu tun hat. Steiner sagt, der Geheimschüler müsste durch Meditations- und Konzentrationsübungen in Kontakt mit den höheren Welten treten. Dazu muss er von einem Geheimlehrer angeleitet werden. Er muss demütig sein, unterwürfig und hingebungsvoll. Nur so kann er die ewigen Gesetze des Geisterlandes erfahren. Auf der siebten Stufe erlangt der Geheimschüler die Fähigkeit des Hellsehens. Er begegnet den Hütern der Schwelle, sagt Steiner. Der eine sieht aus wie ein Monster und verkörpert die karmische Schuld des Schülers. Der andere ist eine Lichtgestalt, die den jungen Geheimschüler auffordert, künftig an der Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Selbst in diesem Werk von 1904, 1905, wo es also einige Meditation- und Konzentrationsübungen und diesen Erleuchtungspfad gibt, kommt Steiner auf das Thema Rasse zurück und sagt, der Eingeweihte kann künftig an der Entwicklung seines Volkes und seiner Rasse mitarbeiten. Er erwirbt die Fähigkeiten der Volks- und Rassengeister. Ich will mich jetzt nicht lange darüber aufhalten, was üblicherweise unter Wissenschaft zu verstehen ist und was man natürlich auch auf eine Art und Weise kritisch sehen kann, aber darum geht es ja nicht. Wissenschaft ist normalerweise nicht Hellseherei, nicht Meditation, sondern bedeutet, dass Ergebnisse intersubjektiv nachprüfbar sind. Solche Vorschläge hat man Steiner schon zu Lebzeiten gemacht, also seine Hellsehereien sozusagen nochmal nachzuprüfen. Er hat das stets und wie ich denke aus gutem Grund abgelehnt. Zu den Früchten von Steiners Geheimwissenschaft zählt die Vorstellung, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke steckt, der schuldhaft mit Materie verstrickt ist. Der Ausgangspunkt der Anthroposophie ist also nicht sonderlich originell, sondern so wie bei anderen esoterischen Spielarten auch und wie schon in der Antike bei den gnostischen Religionen die Vorstellung eigentlich, dass der Mensch oder das Göttliche aufgesplittert in viele, viele Einzelteile sich mit der Materie verstrickt, vom Göttlichen abfällt, aber die Chance hat im Lauf der Zeit die eigene göttliche Natur zu begreifen, zu verstehen und also sozusagen spirituell erleuchtet zu werden. Das ist nochmal das Buch von Herrn Ravalli und dem NPD-Funktionär Mohlau, der zeitweise sogar als NPD-Vorsitzender in Deutschland im Gespräch war. Jetzt aber zu dieser anthroposophischen Geschichtsvorstellung. Die Idee ist, dass der Weltenlauf sich nacheinander auf sieben verschiedenen Planeten abspielt. Das seht ihr hier in der obersten Reihe, nämlich auf dem Saturn, auf der Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und am Schluss Vulkan. Und der Mensch hier in der untersten Reihe, der Mensch ist jetzt hier in der untersten Reihe und er macht auf jedem dieser Planeten einen bestimmten Entwicklungsprozess durch. Die Vorstellung ist, dass die Planeten sozusagen auseinander reinkarnieren. Also die Erde ist der reinkarnierte Mond, der Mond reinkarniert die Sonne und so weiter. Mensch ebenfalls, sind dann der göttliche Funke im Menschen reinkarniert, immer wieder über Jahrhunderttausende. Auf der ersten Stufe, auf dem Saturn, hat der Mensch gerade mal den Status eines Minerals erreicht. Auf dem zweiten Planeten ist er eine Pflanze, wie gesagt, ich vereinfache das ein bisschen. Auf der dritten Stufe ist er ein Tier und auf der vierten Stufe, das ist sozusagen jetzt das jetzige planetarische Zeitalter, gefährt der Mensch also in der göttlichen Funke in Menschengestalt. Und auf dem nächsten Planeten, auf dem Jupiter, wird ein Teil der Menschen als Engel reinkarniert. Und zwar diejenigen, die sich spirituell erleuchten lassen. Die anderen, die auf dem Planeten Erde die spirituelle Erleuchtung nicht mitmachen, die werden auf die Tierstufe zurückfallen. Diese Grafik stammt von einem Anthroposophen aus dem Jahr 1946 und fasst die Vorstellung von Steiner und anderen Anthroposophen zusammen. Dieser Entwicklungsprozess ist laut Steiner notwendig. Der Mensch wird dabei von Dämonen wie Ahriman und Lucifer, jetzt haben wir die Fukushima-dämonischen Kräfte wieder, in Versuchung geführt und andererseits von spirituellen Führern, von Geistern und Engeln geleitet. Freiheit, und das ist ein zentraler Begriff der Anthroposophie, das heißt auch die freie Waldorfschule, die freie Entwicklungs. Freiheit meint in der Anthroposophie nicht das, was gängigerweise unter Freiheit verstanden wird, sondern Freiheit heißt, dass der Mensch in der Lage ist, seine göttliche Natur zu begreifen, sein Karma zu erkennen, daran zu arbeiten und schließlich als höheres Wesen zu reinkarnieren. Diese Lehre von Karma und Reinkarnation ist zentral für die Anthroposophie und auch zentral für die Waldorfpädagogik. Die Vorstellung von Karma und Reinkarnation haben westliche Esoteriker im 19. Jahrhundert aus dem Hinduismus und dem Buddhismus importiert. Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben des Menschen von seinen Handlungen im früheren Leben geprägt ist und umgekehrt die Taten in diesem Leben die Wiederverkörperung beeinflussen. Steiner behauptet nun, die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen und Befinden, das Geschlecht, die soziale Position eines Menschen und sein gesamter Lebensweg seien durch Karma bestimmt. Er spricht ausdrücklich von einem Karma-Konto, also mit Schulden und Guthaben. Wer eine Lungenentzündung bekommt, sagt Steiner, hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und muss jetzt gegen Lucifer kämpfen. Cholera in den Slums der dritten Welt hätte, wenn man Steiner glaubt, nichts mit den Lebensbedingungen dort zu tun, sondern damit, dass, wie Steiner sagt, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl bei der nächsten Inkarnation sich Gegenden aussuchen, in denen Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an Widerständen zu kräftigen. Dagegen würden Menschen mit starkem Selbstgefühl in der kommenden Runde Gegenden bevorzugen, in denen Malaria passiert. Wie nun die Karma-Lehre in den Unterricht einfließen kann, das heißt nicht in jedem Fall muss, das ist ein Einzelfall, beschreibt die ehemalige Waldorfschülerin Charlotte Rudolph in ihrem Buch Wege zur Versteinerung. Sie schildert, wie ihr im Sozialkundeunterricht die Lehre von Marx und Engels erklärt wurde. Demnach hat Marx schon mal im frühen Mittelalter in Nordfrankreich auf einer Burg gelebt. Er war ein Raubritter, hat also immer wieder Beutezüge in die Umgebung gemacht mit seinen Kriegern. Und als er einmal von so einem Raubzug zurückkommt, muss er feststellen, da hat jemand anders in der Zwischenzeit seine Burg besetzt. In deiner frühen Reinkarnation, okay. Dann bist du der reinkarnierte Friedrich Engels. Ich muss sagen, das ist eine hohe Herde. Jedenfalls, Marx kommt also zurück, Burg ist besetzt, er ist zu schwach, er kann sich nicht. Er kann ihn nicht vertreiben und was macht er? Wenn man jemanden nicht schlagen kann, dann versucht man sich mit ihm zu verbünden. Also er unterwirft sich, wird also Vasall. Er plant immer wieder, ob man nicht diesen Usurpator doch noch vertreiben könnte. Es bleibt aber bei Plänen und schließlich stirbt der Usurpator und auch Marx und die beiden gehen durch die Pforte des Todes und werden im 19. Jahrhundert wiedergeboren. Derjenige, der damals seine Burg verloren hat und zum Vasallen wurde, erschien wieder als Karl Marx. Und der andere, der damals die Burg abgenommen hat, wird als Friedrich Engels wiedergeboren. Was sie im Mittelalter angefangen haben, prägt sich nun um, hat karmische Folgen und bedeutet im 19. Jahrhundert, dass Friedrich Engels über lange Jahre seines Lebens in dieser Fabrik in England arbeiten muss, um seine karmische Schuld abzubauen und mit dem erwirtschafteten Geld die Familie Marx in London mit aushält, sodass der Marx Rotwein trinken und im britischen Museum seinen Studien nachgehen kann. Diese Geschichte So schreibt die Charlotte Rudolph, dass sie also als echt vorgestellt worden. Es gibt natürlich überhaupt keine Quellen, auf die sich das stützen kann, außer Steiners Hellseherei. Steiner selber, von dem diese Geschichte stammt, sagt, Zitat, sehen Sie, so kann Geschichte studiert werden. So sehen wir, wie die lebendigen Menschenkräfte in die Geschichte hineinwirken. Also im Laufe der Jahrzehnte haben Waldorfpädagogen sehr viele Märchen, Fabeln und Sagen erfunden, für Kindergärten, Schule, Heilpädagogik, in denen genau diese Kernvorstellungen der Anthroposophie transportiert werden. Es gibt zum Beispiel eine Fabel von der Maus und der Katze, wo es also ums Fressen und Gefressenwerden geht und wo es auch darum geht, dass die Maus gefressen werden muss, damit sie zum großen Mäusegott aufsteigt und dann wieder reinkarniert. Also da versucht man auch mit Hilfe des Mittels einer Fabel im Kindergarten diesen Gedanken der Reinkarnation reinzubringen. Wie gesagt, das sind jetzt immer Einzelfälle, man kann nicht sagen, wo überall diese Beispiele verwendet werden, aber die Lehre von Reinkarnation und Karma gilt als Grundlage allen wahrhaften Erziehens, heißt es 1996 in einem Buch über Waldorfpädagogik. Waldorfpädagogik, und jetzt zitiere ich aus der Zeitschrift Erziehungskunst, weil das in Österreich wahrscheinlich auch verbreitet ist, so das Zentralorgan für Waldorfpädagogik. Würde ich jedem von euch, der sich intensiver beschäftigen will, mal empfehlen, da sich ein paar Bände reinzuziehen. Da tauchen sämtliche esoterischen Vorstellungen von Steiner auf und wie man sie im Unterricht anwendet. Jedenfalls hier jetzt ein Artikel vom Jahr 2004, da heißt es: Reinkarnation und Karma sind, oder umgekehrt, die Waldorfpädagogik geht aus von einem Zitat, durch geisteswissenschaftliche Forschung gewonnenen Menschenbild, für das Reinkarnation und Karma Erfahrungstatsachen sind, nicht Glaubensartikel oder visionsartige Schauen. Darum sei die gesamte Waldorfpädagogik in ihrem Kern auf einem Menschenbild aufgebaut, für das Karma und Reinkarnation zentrale Tatsachen. Also hier in der offiziellen Zeitschrift des Waldorfbundes, über 200 Schulen in Deutschland, ganz klar 2004, Karma und Reinkarnation. Der Autor Valentin Bemba ist selber Waldorflehrer und bildet andere Waldorflehrer aus. Es ist nur in Anthroposophenkreisen eigentlich verpönt, aber unter der Hand sehr beliebt, darüber zu spekulieren, was nun der eine oder der andere in seinem früheren Leben gewesen ist. Wie gesagt, es ist ein bisschen verpönt und für Waldorflehrer gibt es eine Ausnahme. Ihnen ist, wie es so schön heißt, behutsames Spekulieren erlaubt. Ansatzpunkt ist der Glaube, dass der Körper eines Kindes von Kräften geformt wird, die auf frühere Erdenleben zurückgehen. Wer in einem früheren Leben gelogen hat, dessen Leib ist in der nächsten Verkörperung davon geprägt. Die Individualität wird als geistig Behinderter wiedergeboren. Jetzt kann der Mensch die Wahrheit nicht mehr richtig erfassen, er wird schwachsinnig, schreibt der Herr Bemba in genau diesem Artikel. Der Zusammenhang, den er da behauptet, also der früher lügt und das geistige Behinderte im nächsten Leben geboren, sei, Zitat, eine spirituelle Gesetzmäßigkeit, wie der Geistesforscher Rudolf Steiner entdeckt hat. Der Erzieher, so sagt Bemba, soll sich vorstellen, dass er derjenige gewesen sei, der im früheren Leben belogen wurde. Er müsse dem behinderten Kind verzeihen und ihm die Wahrheiten des geistigen Lebens beibringen. Dem Selbstverständnis nach ist die Waldorfschule eine Schicksalsgemeinschaft, weil das Karma jeden einzelnen Lehrer und Schüler dorthin gebracht hat. Erzieher arbeitet an seinem eigenen Karma, aber auch am Karma der Kinder. Meiner Meinung nach, wenn man konzeptionell davon ausgeht, von so einem Menschenbild, von solchen Annahmen, dann ist es unglaublich anmaßend und manipulativ. Zweiter wesentlicher Punkt der Waldorfpädagogik ist die sogenannte Temperamentenlehre. Ist eine antike Vorstellung, vier Elemente, Erde, Feuer, Luft und Wasser, danach vier Temperamente, wobei die Vorstellung ist, dass in jedem Menschen eines dieser Temperamente dominiert und irgendwie versucht werden muss, das auszugleichen. Der Choleriker ist, wenn man den Waldorf-Pädagogen glauben will, feurig und willensstark, der Sanguiniker lebhaft, zutraulich und unruhig, der Melancholiker scheu und schwermütig, ein kleiner Egoist und Eigenbrötler, der Phlegmatiker ist, soll es anders sein, behäbig, er träumt mit offenem Mund und er versucht, möglichst schnell im Unterricht heimlich das Pausebrot aus dem Schulranzen zu ziehen. Der Klassenlehrer, bestimmtes Temperament von jedem Kind und verfügt danach die Sitzordnung. Zumindest in der Unterstufe, links die Phlegmatiker, dann die Melancholiker, dann die Sanguiniker und dann die Choleriker. Kinder des gleichen Temperaments werden zusammengesetzt mit der Vorstellung, dann würden sich die Temperamente, das dominante Temperament, ein bisschen abschleifen.
Darf ich dazu eine Frage stellen? Haben Sie das in einer Weise schon gesehen?
Ja, ich hab's ich lese es immer wieder in den Darstellungen über Waldorfpädagogik und ich kenne es auch von verschiedenen Schülern, aber da ist es natürlich nur Einzelfälle. Ob das wirklich in allen so praktiziert wird, weiß ich nicht. Die Caroline Heidebrand, die eine der Pionierinnen in der Waldorfschule war und die auch den ersten Lehrplan erarbeitet hat, rät dazu, das melancholische Kind nie kalt abzuwaschen und ihm viel Salat zum Essen zu geben. Der Choleriker solle Holz hacken, Nägel einschlagen und Steine schleppen und dem Phlegmatiker sollten die Eltern nicht erlauben, sich morgens lange in den warmen Federn zu regeln. Der Sanguiniker braucht Abwechslung. Welches Temperament einen Menschen prägt, ist, Preisfrage, wie festgelegt? Erster Preis, Karma. Steiner behauptet, Melancholiker waren im früheren Leben viel alleine, Choleriker haben viel erlebt und so weiter. Nun ist das Problem, dass die meisten Waldorflehrer im Unterschied zu Steiner keine großen Eingeweihten sind und auch nicht hell sehen können. Die behelfen sich also mit Phrenologie und Physiognomik. Das ist die Deutung von Schädel- und Gesichtsformen. Die Körperformen, eine Wissenschaft, die Ende des 18. Jahrhunderts so als klassistische Hilfswissenschaft entstanden ist, die versucht hat, empirische Methoden der Schädelmessung mit subjektiven ästhetischen Empfindungen zu kombinieren. Auch Beschäftigung der Anthropologen damals war auch, Menschen in Rassen aufzuteilen. Jedenfalls um 1900 war diese Phrenologie unglaublich populär und der berühmte Cesare Lombroso, italienischer Kriminalist, hat behauptet, man könnte an seinem Äußeren schon sehen, was jemand für ein Deckertyp sei, mit ihren Aufmörder oder gibt. Und auch Steiner sagt einmal über einen Waldorfschüler, man könne an ihm schon an die ausgesprochene Anlage zum Verbrechertyp sehen, der Junge würde sicher Schriftfälscher werden. Phrenologie und Physiognomik sind längst widerlegt, das stört allerdings Anthroposophen nicht. Sie glauben, Choleriker hätten einen kurzen Hals und kurze Beine. Sanguiniker seien zart und wohlproportioniert, Melancholiker hochgewachsen und Phlegmatiker rund und wohlgenährt. Klar, wenn man das Pausebrot gemacht hat. Der Klassiker zur Phrenologie und Physiognomik ist der Arzt Norbert Glas. Der hat in 5 Bänden ausführlich beschrieben, wie angeblich das Gesicht, die Temperamente, die Füße, den Willen, Ohren, den Charakter und die Form der Hände den ganzen Menschen erfüllen. Musiker, Maler, Priester haben laut Glas große Nasen, Feldherren und geschickte Metzger in ausgeprägten Mund-Kind-Partien. Da ist es jetzt auch so, dass die Bücher von Glas immer wieder neu aufgelegt worden sind, 1992 nach meinem Kenntnisstand zum letzten Mal. Also kann gut sein, dass Glas inzwischen nicht mehr aktuell ist, aber ihr seht, oder ich denke, man kann von den Auflagen her sehen, dass es zumindest das war, was bis in die 90er Jahre aktuell war. Und jetzt kommt der Abschnitt in meinem Vortrag sozusagen zum Mitmachen für alle. Das ist jetzt eine Seite aus der Wende von Glas. So geht es eigentlich die ganzen 5 Wände durch. Der Titel heißt, das Antlitz offenbart den Menschen, das ist schon das Programm. Und jetzt will ich euch mal anhand der Ohren zeigen, wie das funktioniert. Jeder von euch kann mal sich seinen Nachbarn zuwenden und die Ohren anschauen. Also links dieses Ohr, da sagt der Glas, die Kuppe des Ohrens. Ja. Also klar sagt die Kuppe, dieses Rohr ist ganz links, die sei wunderschön, fast halbkreisförmig, vollendet und würde darauf hinweisen, dass das Denkvermögen der Person mit einem solchen Rohr gut ausgebildet ist. Der zweite Ohr, nicht ganz so perfekt, aber immer noch schön, sagt Glas, geometrisch schön. Wir sehen allerdings nach hinten eine Aufrollung und Verdünnung und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das Denken dieses Menschen schon ein bisschen oberflächlich ist. Nummer 29 sieht jetzt ziemlich eckig aus und dieser Typ sei jemand, der sich, Nummer 29, der da, Nummer 29, ich finde den jetzt nicht so wahnsinnig ausgeprägt, aber das ist eigentlich das Spitzohr. Bei Glas spitzt sich nach oben zu und deswegen sei das jemand, der seine Vorstellung, dessen Vorstellung ins Fantastische, ins Lügenhafte ausfahrt. Also diese Vorstellung, dass Leute mit spitzen Ohren oder dass spitze Ohren auf Lüge hinweisen, ist, glaube ich, zumindest in Deutschland so ein verbreitetes Stereotyp, was also hier jetzt in so einem Buch auftaucht. Und ich sage nicht, dass tatsächlich irgendwelche oder wie viele Lehrer jemals nach dem vorgegangen sind, aber andererseits muss man sich eins sagen, wenn so ein Buch über Jahre hinweg immer wieder aufgelegt und verbreitet wird, dann muss man schon davon ausgehen, dass eine Welt auch nicht quantitativ zu erfassende Zahl von Lehrern tatsächlich das auch angewendet hat. Und alles andere wäre ein bisschen Rätsel.
Entschuldigung, was hat das mit Waldorfschulen?
Das ist ein anthroposophisches Buch, was für den Waldorf, was für Waldorfschulen empfohlen wird.
Was steht denn an anthroposophischen?
Das ist vom anthroposophischen Mellinger Verlag und wird und ist empfohlen worden für den Unterricht, für die Vorbereitung von Unterricht. Deswegen mache ich da, sehe ich da den Zusammenhang. Also so viel zu diesem Thema Temperamente. Wenn es in der Anthroposophie heißt, die Waldorfpädagogik sei kindgerecht, dann bedeutet kindgerecht, dass Kinder nach solchen Schablonen verstanden werden, zumindest in der Konzeption. Karma, Reinkarnation, Temperamente, Aussehen, Zahlenmagie, die Zahl 7 spielt eine wichtige Rolle. Geisterglaube habe ich schon erwähnt, also Ahriman, Luzifer und die Elementarwesen. Dies alles zusammen, so heißt es in einer Tagung am Goetheanum 1989, macht zusammen die anthroposophische Menschenkunde aus. Sie bietet die Gewähr, dass ein einheitliches Element die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten verbindet und zu einer verantwortungsvollen Führung der Schule vereinigt. Diese anthroposophische Menschenkunde ist Erkenntnis und moralische Gesinnung. Sie ist für den Lehrer ein Mittel der Selbsterziehung. Hier sind alle Waldorfschulen verpflichtet. Die Treue zur erkannten Wahrheit verbindet die Lehrerkonferenz zu einer Schicksals- und Lebensgemeinschaft, sagt Heinz Zimmermann, damals Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum. Der Lehrer ist in diesem Sinn Repräsentant des freien Geisteslebens, also idealerweise Anthroposoph. Ich habe schon vorher darauf hingewiesen, dass das tatsächlich nur idealerweise ist und in Wirklichkeit sehr viele Waldorf-Lehrer keine Anthroposophen sind. So, jetzt mache ich einen Sprung von den Ohren und der Phrenologie zur Rassenlehre. Mit schöner Regelmäßigkeit gibt es Vorfälle, bei denen rassistische Vorkommnisse an Waldorfschulen, immer wieder Einzelfälle natürlich, in der Öffentlichkeit auftauchen.
Könnt ihr ein Beispiel nennen? Rassenlehre. Ich hatte das selber gedacht, und ich war in der Wieder der einen Waldorfschule. Ich habe selber Rassenlehre, also die Grundabimodie gehabt.
Wir haben nachher noch viel Zeit zu diskutieren. Und da kann auch dann jeder seine persönlichen Erfahrungen mit einbringen. 1995 hat eine Frau in Holland in einem Schulheft ihres Kindes folgende Sätze gefunden: Neger haben dicke Lippen und viel Gefühl für Rhythmik. Das immer gerne Lächeln des gelben Menschen verbirgt seine Emotionen. In einem Schulheft mit dem Titel Rassenkunde, was an den holländischen Waldorfschulen ein Fach war, fand sie folgende Aufteilung, also diese Zusammenfassung hier nach der Berichterstattung. Und die Frau hat dann zunächst mal sich in der Schule beschwert, da kamen so Reaktionen, stimmt ja alles nicht, sie hat Steiner nicht richtig verstanden, was hat denn das mit uns zu tun? Also Reaktionen, wie man sie aus Diskussionen überall kennt. Die Frau hat sich nicht beirren lassen, nicht einschüchtern lassen, die Presse informiert und daraus wurde dann ein ziemlicher Skandal, wie gesagt ein Einzelfall. Meiner Meinung nach resultiert diese schwer zu erfassende Zahl von Einzelfällen aus einer ganz bestimmten Systematik, aus einer bestimmten Lehre. Als junger Student in Wien hat sich Steiner in einem nationalistisch-antisemitischen Milieu bewegt, für eine deutschnationale Zeitschrift gearbeitet und selbst entsprechende Texte geschrieben. Er war überzeugt von der besonderen Mission der Deutschen und ihrer kulturellen Überlegenheit, insbesondere gegenüber den Slawen. Nach der Wende zur Esoterik, Steiner war bis etwa 1900 kein Esoteriker, also nach dieser Wende zur Esoterik hat er sich der Theosophischen Gesellschaft angeschlossen, war in Deutschland Generalsekretär der Sektion und hat von der Theosophie die sogenannte Wurzelrassenlehre übernommen. Demnach, also das ist jetzt wie so eine Ausschnittsvergrößerung. Wir hatten vorher hier diese Kosmologie. Wir befinden uns also jetzt auf dem Planeten Erde. Und wie jetzt die Entwicklung auf dem Planeten Erde weitergeht, viertes planetarisches Zeitalter Erde, das erklärt in der Theosophie und auch bei Steiner die sogenannte Wurzelrassenlehre. Demnach tauchen im Lauf der Zeit 7 verschiedene Wurzelrassen auf. Die ersten 2 Wurzelrassen, da haben die einzelnen Wesen noch kaum menschliche Gestalt. Die lemurische Wurzelrasse lebt auf einem Kontinent Lemuria im Indischen Ozean. Ihre Nachkommen, sagt Steiner, sind die degenerierten Aborigines, Bushmänner und Pygmäen heute. Dann kommt die atlantische Wurzelrasse, die auf dem mystischen, sagenhaften Kontinent Atlantis im Atlantik gelebt haben soll. Diese Atlantis-Sage ist ein Mythos, der auf Plato zurückgeht, allerdings für Steiner und auch immer wieder in der Waldorfpädagogik wird es als historische Tatsache ausgegeben. Auf Atlantis also die vierte atlantische Wurzelrasse, nacheinander 7 Unterrassen. Einige dieser Unterrassen haben bestimmte Fähigkeiten, wie die erste, die können zaubern, die zweite entwickelt den Ahnenkult, die dritte bildet Staaten aus, ihre Nachkommen sind die erstarrten Indianer. Dann kommen die Ur-Turanier, die sind egoistisch und triebhaft. Es folgen die Ur-Semiten, die sind neuerungssüchtig und haben so einen Hang zum Areligiösen, sind aber eine auserlesene Elite, aus ihnen wird nämlich die 5. arische Wurzelrasse hervorgehen. Und die 6. und 7. Wurzelrasse, sagt Steiner, die Mongolen. Und Mongolen schließt jetzt ein, als Nachkommen sämtliche Asiaten, auch die Japaner, sind entwicklungsunfähig. Also deswegen können die auch nicht selber einen Dampfer steuern, ohne dass ihnen Engländer sagen, wie man das macht. Also das ist die Wurzelrassenlehre, die Steiner von der Theosophie übernimmt. Dann kommt als 5. die arische Wurzelrasse. Da gibt es die Urinder mit Hellsehen und Kastenwesen, die Perser, die Ägypter, Chaldäer und Babylonier, dann die Griechen und Römer, da arbeitet der Volksgeist an der Verstandes- und Gemütsseele. Die Ägypter schaffen es nur bis zu einer Empfindungsseele. Und für Steiner ist diese Periode der Griechen und Römer, also es ist immer so dieses Ambivalente. Auf der einen Seite sind Entwicklungen notwendig, Prüfungen des Menschen notwendig, die er bestehen muss, um sich weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite bergen alle diese Prüfungen immer die Gefahr, dass man sich vom Göttlich-Spirituellen immer weiter entfernt. Diese Griechen und Römer entwickeln also die Verstandes- und Gemütsseele, das sei sehr wichtig im Weltenlauf, aber sie seien zu intellektualistisch. Sie seien im Grunde genommen eigentlich nicht mehr wirklich religiös. Und deswegen kommt jetzt der Golgatha, also der Sonnengeist reinkarniert als Jesus Christus und gibt durch sein Leben und seine Kreuzigung den Impuls dazu, dass sich die weitere Geschichte der Erde, des Kosmos, dann wieder in Richtung einer Spiritualisierung und Spiritualität entwickelt. Also sozusagen der Abstieg vom Göttlichen endet bei den Römern mit dem Impuls zur Respiritualisierung durch Christus. Dafür berufen sind die Germanen vom Jahr 1413 bis zum Jahr 3573, sagt Steiner. Sie schauen die Götter, sie entwickeln ein Ich-Bewusstsein und sie leiten die Rückkehr zur Spiritualität ein. Also bis zum Jahr 3573, dann folgen die Slawen und Westasiaten, die die Spiritualität vertiefen. Die heutigen Slawen werden in der Anthroposophie immer als roh, naiv, brutal, kindisch charakterisiert. Und die Amerikaner als siebte und letzte arische Unterrasse entwickeln gar nichts mehr. Sie sind so unfähig wie die Mongolen. Also das ist in aller Kürze und Schlichtheit diese Wurzelrassentheorie. Und jetzt schauen wir uns ein paar Details an. Das ist jetzt eine Zeichnung von Rudolf Steiner selber von 1907 aus einem Vortrag, wo er die Entwicklung der Menschheit skizziert. Ihr seht hier, dass er ohne den Begriff der Rasse auskommt. Aber nichtsdestotrotz ist es meiner Ansicht nach die Fortsetzung der rassistischen Wurzelrasse. Die Entwicklung geht nach oben und hier auf Seitenzweige sind dekadente Abzweigungen. Säugetiere, Affen, Indianer sind dekadente Abzweigungen. An der Spitze marschiert der Arier. Also natürlich für die damalige Zeit nichts Besonderes. Steiner steht mit beiden Beinen im türkisch-rassistischen Sumpf. Für den Hellseher ist es natürlich keine wirkliche Ausrede zu sagen, dass er zeitgenössischem rassistischen Konsens verhaftet war. Jetzt machen wir mal eine Ausschnittvergrößerung, auch aus dem gleichen Vortrag. Sozusagen nochmal die Spitze, Entwicklung der Menschheit, da hat er jetzt den Begriff Arier durch Europäer ersetzt. Wieder hier die Abzweigung, Affengeschlecht, dekadent, Indianer, dekadent. Und wer den Text drunter liest, der kann eigentlich keinen Zweifel daran haben, dass es hier um eine rassistische Wertung geht, auch wenn sie esoterisch verbrämt ist. Beide Völker, also Indianer und Europäer, haben denselben Ursprung, stammen von Atlantis ab. Aber die Europäer sind hinaufgestiegen zu einer höheren Kulturstufe, während die Indianer stehen geblieben und dadurch in Dekadenz gekommen sind. Das ist die Entwicklung, das Entwicklungsgesetz auf diesem Planeten. Im letzten Satz, vorletzten Satz, die Seitenzweige, die nicht mehr in die Verhältnisse hineinpassen, werden dekadent. Wir haben einen geraden Entwicklungsstand nach oben und wir haben die abgehenden Seitenzweige, die verfallen, die spirituell nicht mehr entwicklungsfähig sind. Also das ist im Kern die Wurzelrassentheorie von Steiner, die meiner Meinung nach ein wichtiges Element der Anthroposophie bis heute ist, auch wenn der Begriff der Rasse und der Wurzelrasse nicht mehr verwendet wird. Auch Steiner selber hat den Begriff der Wurzelrasse nicht lange verwendet, aber der Inhalt ist der gleiche. Hier sehen wir dann jetzt nach Steiners Tod 1928, Goetheanum, da sehen wir verschiedene Schriften, ich mache jetzt aus Zeitgründen nur kurz, da sieht man, wie also die Phrenologie in den Dienst der Wurzelrassenlehre genommen wird. Hier der Schwarze, der Neger, hier oben Kopfform knabenhaft, Hirnschädel auf der Knabenstufe, kindhaft und so weiter. Also kindhaftes Wesen, und das passt dazu dann die anthroposophische Einschätzung, dass schwarze Afrikaner kindlich naiv sind und von Europäern geführt werden müssen. Dann haben wir hier den Malayen, der ist schon ein bisschen reifer, im Gesicht überrascht das animale Schwache. Dann die Mongolen, die ja als siebte atlantische Unterrasse gelten, merkwürdig träger, schwarzer, starrer Ausdruck des Gesichtes. Dann haben wir hier den Indianer, haben wir ja schon gesehen, dekadent, verfällt. Hier wieder am Äußeren schon ablesbar, das Haupt erscheint alt, überaltert. Und hier der Tamile, der jetzt, wie es damals üblich war, zu den Indogermanen oder Ariern gerechnet wird, nämlich zu den Ostariern. Und da heißt es, wir empfinden die Harmonie der Hauptorganisation. Hier ist die volle Mannesreife der Antlitzgestaltung. Also hier schön die Verbindung Phrenologie, bestimmte ästhetische, völlig subjektive Kriterien und eine klare rassistische Zuordnung. Jetzt nicht mehr Steiner, sondern 1928, 1929 die Führung der Anthroposophen in Dornach, die diese Zeitschrift rausgibt als wissenschaftliches Jahrbuch. Dort findet man solche Texte. Und jetzt können wir gleich weitergehen. 50er Jahre, der Nationalsozialismus ist militärisch besiegt. Günter Wachsmuth, Generalsekretär der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft, in seinem Buch Werdegang der Menschheit, wo es auch wieder um diese Entwicklung geht nach den Wurzelrassen, ohne den Begriff der Wurzelrassen zu verwenden. Hier ist also in der Mitte der Kontinent Atlantis. Hier sind verschiedene Heiligtümer und die anthroposophische Legende besagt, dass vor dem Untergang von Atlantis verschiedene Gruppen, verschiedene Unterrassen auswandern, hier von unten die Indianer nach Westen, wo sie sich nicht weiterentwickeln, und hier oben, ganz wichtig, vom Jupiter-Tempel nach Osten ziehen, der Kern der künftigen arischen Rasse. Dieser Kern der künftigen arischen Rasse zieht nach Steiner weiter durch ganz Asien bis ins Himalaya. Da findet immer wieder eine Auslese statt, nur die Besten überleben und entwickeln sich weiter. Und als dann dort die fünfte arische Wurzelrasse geschaffen ist von Göttern und Götterboten, wandern diese Arier von Zentralasien wieder zurück nach Europa und gründen auf ihrem Weg nach Westeuropa sämtliche Hochkulturen, die wir kennen. Wir sehen, dass diese Arier-Geschichte sich ziemlich deckt mit der damals gängigen völkischen, rassistischen Vorstellung von den Arier als den Begründern aller Hochkulturen. Es gab auch Differenzen natürlich in den verschiedenen völkischen Spektren, die eher dem Nationalsozialismus zugeneigten Frühgeschichtsfantasten sind natürlich immer davon ausgegangen, dass die Arier aus Südschweden stammen. Andere haben ein mythisches Thule in der Nähe von Grönland als Wiege der Arier bezeichnet und die Anthroposophen deswegen schwer angegriffen. Aber das sind Diskussionen unter Rassisten, die können wir denen überlassen. Die spielen jetzt für uns keine Rolle, aber ein wichtiger Punkt ist jetzt hier an dieser Stelle für mich, klar zu machen, dass der Nationalsozialismus einen völlig anderen Rassismus vertritt als die Anthroposophie. Der nationalsozialistische Rassismus hat von seiner Ideologie, von seiner Zielsetzung und von seiner Praxis nur ein Ziel, als minderwertig definierte Rassen zu vernichten oder sie zu versklaven und dann zu vernichten. Das ist nationalsozialistischer Rassismus, eliminatorischer Rassismus. Das ist die Anthroposophie nicht. Die Anthroposophie ist ein bevormundender Rassismus. Das erklärte Ziel ist ja die Höherentwicklung des Geistes im Menschen, des göttlichen Funken, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und dieser göttliche Funken kann eben auch in den Körpern von minderwertig oder dekadent, als dekadent definierten Rassen reinkarnieren. Anthroposophischer Rassismus ist karmische Entwicklungshilfe, also so eine Art kolonialistische Bevormundung. Ich denke, dass sicher im Laufe der Diskussion irgendein Freund der Waldorfschulen hier nachher noch darauf anspielen wird, dass es ja auch Waldorfschulen in Afrika gibt. Und dann können wir dieses Thema noch mal ein bisschen vertiefen, weil da geht es genau hin. Und auch Seken ist in dieser Hinsicht eine Art anthroposophische karmische Entwicklungshilfe. Die Darstellung von Schwarzen und Weißen bei Steiner ist, also hier nochmal von Herrn Wachsmuth, da sehen wir auch Lemuria, wo diese andere Wurzelrasse angeblich gelebt hat. Also ein Buch von 1953. Dann haben wir hier, jetzt gehe ich wieder zurück zu Steiner, zum Thema, wie werden einzelne sogenannte Rassen, ich halte den Begriff der Rasse schon für vollkommen obsolet. Aber ich sage nicht jedes Mal Anführungszeichen wieder zu, das wird es hier zu sehr sprengen. Steiner sagt, die Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, alles Licht und Wärme aus dem Weltraum aufzusaugen. Es geht durch ihren Körper hindurch, hält sich an der Oberfläche der Haut und dann wird die Haut schwarz. Er nimmt Licht und Wärme auf, muss es verarbeiten und dabei hilft ihm das Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet, geht durchs Rückenmark, Daher ist beim Neger namentlich alles, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat ein starkes Triebleben. Der Neger hat ein starkes Triebleben. Es kommt daher im letzten Satz, dass der Neger fortwährend richtig gekocht wird durch eben die Sonne, die er aufnimmt, und deswegen hat er ein starkes Triebleben. Also hier findet sich diese schamtisch-rassistische Erkenntnis, dass Schwarze immer gerne schnackseln, so hat es eine Angehörige des bayerischen Hochadels vor einigen Jahren mal bezeichnet, findet sich hier bei Steiner. Und natürlich ist er der Meinung, dass Schwarze in Europa nichts zu suchen haben. Dann kommt eine Geschichte, finde ich, die wie keine andere, diese Kombination aus Rassismus und, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ich überlasse das Urteil euch, also diese Vorstellung, dass wenn schwangere weiße Frauen, oder der Ratschlag, schwangere weiße Frauen sollten keine Romane lesen, in denen Schwarze mitspielen, weil sonst ihr Kind ein Mulattenkind wird. Was eigentlich ja nicht sein soll, weil die Schwarzen nicht nach Europa gehören. Also, man könnte jetzt hier noch ganz viele andere Zitate bringen von Steiner. Hier, die weiße Rasse ist die zukünftige, am Geist schaffende Rasse. Wir können nachher, wenn manchmal heißt es ja, die Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Also hier ist es aus dem Zusammenhang gerissen und hier ist es im Kontext. Und wer mag, der kann das dann nachher nochmal drauf zurückkommen. Dann können wir es nochmal durchdiskutieren, ob mein Zitat hier sozusagen, natürlich ist es aus dem Zusammenhang gerissen, klar. Aber ob es wirklich sinnentstellend aus dem Zusammenhang gerissen ist, das können wir dann nachher noch vertiefen. Hier eine Zeichnung, auch wieder. Der weiße Vorderhirn-Denkleben, der braune Gefühlsleben und der schwarze im Hinterhirn-Triebleben. Passt auch, wo das jeweils platziert ist, der Begriff Triebleben, nämlich hier unten. Ganz klar, der Schwarze wird von Steiner mit einer exzessiven Sexualität verbunden. Hier haben wir den Wachsmut nochmal. 1929 im Prinzip das Gleiche. Ja, da könnte man noch den Herrn Ueli bringen, aber das lasse ich jetzt mal. Ich denke, ich habe genug Beispiele gebracht. Stefan Weber 1997, Waldorf-Funktionär, verteidigt Steiner gegen den Vorwurf des Rassismus und sagt, das Triebleben des Schwarzen mit seiner stoffwechselhaften, bewegungsfähigen Natur wird von Steiner nur scheinbar abschätzig beurteilt. In Wirklichkeit erweist es sich als Überlegenheit und Vorzug. Nämlich als Schutz vor dem Fall in den Materialismus, dem der Weiße so leicht erliegt. Gut, wie gesagt, wenn Bedarf besteht, können wir gerne nochmal in die Gegenwart hüpfen. Ich versuche jetzt, glaube ich, rede jetzt noch nicht mal eine Stunde, also es ist schon eine Zeit. Kommen wir zum Thema Antisemitismus. Was ich besonders spannend finde, weil Steiner im Lauf seines Lebens mehrfach seine Position gewechselt hat. Ja. Das heißt, es gab eine bestimmte Phase in seinem Leben, in der er sich gegen Antisemitismus ausgesprochen hat. Ich fange an mit der Phase in Wien, als er für eine deutschnationale Zeitung schreibt und behauptet, die Juden gehörten einem Volk an, Zitat, dessen Religion keine Freiheit des Geistes kennt und dass die deutsche Sprache mit jüdischen Wendungen verhöhnt. 1888 schreibt er in einer Rezension, es ist nicht zu leugnen, dass das Judentum noch immer als geschlossenes Ganzes auftritt und in einer Weise in den abendländischen Kulturkreis eingegriffen hat, der nichts weniger als günstig ist. Das Judentum hat sich längst ausgelegt. Es hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens und dass es sich erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte. Wir meinen hier nicht nur die Form der jüdischen Religion, nein, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Also das ist Steiner in den 80er Jahren. 1897 zieht er von Weimar nach Berlin, unterrichtet ab 1899 an der Arbeiterbildungsschule der SED in Berlin, freundet sich mit dem Dichter Ludwig Jakubowski an, der jüdischer Herkunft ist, und einige Zeit später allerdings schon stirbt. Und unter dem Einfluss von Jakubowski und dieser Freundschaft wendet sich Steiner nun gegen Antisemitismus. Er tritt sogar dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus bei, wenn auch, wie ich finde, mit teilweise bedenklichen Argumenten. Steiner sagt, Schuld am Antisemitismus sind die Zionisten. Denn diese hätten eine überreizte Fantasie, ein gekränktes Gemüt, das ihnen den Verstand umnebelt. Die Antisemiten seien ungefährlich wie die Kinder und viel schlimmer seien die herzlosen Führer der europaweiten Juden wie Theodor Herzl. Nun kann man sagen, als Steiner, als Dreher war Steiner eine Niete. Entscheidend ist, dass er die Propaganda und Stärke der Antisemiten in der damaligen Zeit, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ich glaube in Wien, regiert da schon der Herr, wie heißt der, Luger?
Luger,
Entschuldigung. Also der Antisemitismus in Deutschland und Österreich ist stark, ist eine politische Kraft und er verharmlost es hier. Aber immerhin, er ist in diesem Verein und er ist gegen Antisemitismus, das muss man schon positiv zur Kenntnis nehmen. Er beteiligt sich auch an der Kampagne für Alfred Dreyfus, das ist dieser französische Artilleriehauptmann, der verurteilt wird als deutscher Spion und in Frankreich eine große Debatte über Antisemitismus ausgelöst. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Engagement von Emile Zola. In Frankreich kämpfte diese Bewegung für die Unschuld von Dreyfus und gegen den Antisemitismus. Und auch Steiner schließt sich dem an, ist überzeugt davon, dass der Mann unschuldig ist. Allerdings äußert er eigentlich kein Wort zum Thema Antisemitismus, sondern sagt, die Ursache der Affäre sei die französische Volksseele, der französische Volksgeist und die Folge der bürgerlich-demokratischen Republik. Ganz eindeutig gegen Antisemitismus gerichtet sind eine Reihe von Artikeln, die Steiner 1900 und 1901 verfasst, wo er den Antisemiten mangelhaftes ethisches Urteilsvermögen vorwirft. Der Antisemitismus spreche der Idee wohl, dass der Mensch höher steht als jede einzelne Frau, jedes einzelne Wesen. Also da eine ganz klare Positionierung gegen Antisemitismus. Gute Sache, finde ich, nicht selbstverständlich. Auch jemand wie Heinrich Mann hat bis zu dieser Dreyfus-Affäre sich im Umfeld der antisemitischen Parteien in Deutschland getummelt, war sogar Redakteur von einer antisemitischen Zeitung. Also das ist, finde ich, durchaus ein Punkt, wo man sagen kann, okay, der Steiner hat da mal ein paar Jahre lang durchaus hell gesehen. Mit der Wende zur Theosophie und der Übergabe dieser Wurzelrassenlehre fängt er aber jetzt an, die Juden in diese Systematik einzubauen. Die Vorstellung ist ja, dass jede Wurzelrasse und jede Unterrasse, also außer denen, die dekadent und nicht entwicklungsfähig sind, ja für eine bestimmte Zeit in der Menschheitsgeschichte eine positive Mission haben. Und das dieses Schema wendet Steiner nun als Esoteriker, als Theosoph auch auf die Juden an und sagt, die Juden hatten in der Menschheitsgeschichte zwei spirituelle Aufgaben. Erstens, den Monotheismus zu entwickeln und zweitens, das körperliche Gefäß für die Reinkarnation des Sonnengeistes bereitzustellen. Und gemäß der Logik seiner Wurzelrassenlehre heißt es, ein Volk, eine Rasse, eine Unterrasse, die ihre Mission erfüllt hat, hat sich überlebt. Das gilt auch in Steiners Sicht für die Juden. Sie hätten den Monotheismus überspannt, sagt er. Sie würden zu stark daran festhalten, sie seien, würden sich einem unfruchtbaren Gesetz unterwerfen, sie seien ausgedörrt, versteinert und spirituell nicht mehr entwicklungsfähig. Also eigentlich sozusagen ab dem Tag, an dem Jesus geboren wird, haben die Juden ihre Mission erfüllt, sind dann spirituell nicht mehr entwicklungsfähig und vor allen Dingen, und hier kommt bei Steiner dieses traditionelle Motiv des christlichen Antisemitismus rein, nämlich die Juden als die Gottesleugner, die wir sehen werden. Ich möchte dazu zwei längere Zitate von Steiner vortragen aus dem Jahr 1907 und 1908, wo nochmal der Zusammenhang zwischen Wurzelrasse, zwischen dieser Vorstellung von Revolution und von Antisemitismus sehr deutlich wird. Er erklärt nämlich seinen Zuhörern in einem Vortrag, warum die Juden spirituell und rassisch nicht aufsteigen können. Zitat: Das ist die Sage von Ahasver, dem ewigen Juden, der da saß, den größten Führer in Christus Jesus von sich stieß, nichts wissen wollte von der Entwicklung und der deshalb bei seiner Rasse stehen bleiben muss, immer wiederkehren muss in seiner Rasse. Also die Juden, beziehungsweise die göttlichen Funken im Juden, sind dazu verdammt, immer wieder als Juden zu reinkarnieren. Weil nach dieser antisemitischen christlichen Überlieferung der Jude erhasst war, auf dem Kreuzweg eben Jesus eine Ruhepause verweigert und damit auf ewig geflucht ist. 1908 sagt er, auch wieder mit Blick auf spirituelle Emotionen im Juden, Zitat: Wenn andere Menschen, welche auch die großen Führer der Menschheit hören und die Seele mit dem ewigen Wesenskern bewahren, in einer fortgeschrittenen Rasse wiedererscheinen, so wird der, der von dem großen Lehrer nichts hat wissen wollen, der den großen Menschheitsführer Jesus von sich stößt, immer wieder in derselben Rasse wiedererscheinen, weil er nur die eine Gestalt hat ausbilden können. Das ist die tiefere Idee des ewigen Juden, der immer in derselben Gestalt wiederkehren muss, weil er die Hand des größten Führers, des Christus, von sich gewiesen hat. So ist die Möglichkeit für den Menschen vorhanden, mit dem Wesen einer Inkarnation zu verwachsen, den Menschheitsführer von sich zu stoßen oder aber die Wandlung durchzumachen zu höheren Rassen, zu immer höherer Vervollkommnung. Also diese Vorstellung von der evolutionären Entwicklung vom Affen über Indianer zum Arier habe ich schon vorgestellt. Hier sehen wir also, wie sich diese Vorstellung konkretisiert in Bezug auf die Juden in einem antisemitischen Sinn. Die spirituell Erleuchteten reinkarnieren in den Körpern fortgeschrittener Rassen. Der Jude als Gottesleugner ist verdammt immer wieder in der gleichen und als niederbewertete Rasse zu auf der Erde zu erscheinen. In Briefen an seine Frau finden wir bei Steiner das gesamte Repertoire des Antisemitismus. Juden seien ein zersetzendes Element, das könnte man an Marx und Lassalle sehen. Das zersetzende analytische Element sehe man in der modernen Wissenschaft, in der Medizin, in der Psychologie, in der Sozialdemokratie und im Liberalismus, in der Pädagogik und in der Rechtsprechung. Die Zersetzung, sagt Steiner, ist zum Kindergift geworden in den Kindergärten. Steiner und andere Anthroposophen erklären den Ersten Weltkrieg als Folge einer Einkreisungs- und Verschwörungspolitik gegen Deutschland, hinter dem Freimaurer, Jesuiten und Juden stecken. Marie von Sievers, meine zweite Frau, glaubt an eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Hinter dem Kommunismus stecke eine Handvoll jüdischen Russentums, schreibt sie 1927 in Lütjahn. Der Gründer der anthroposophischen Christengemeinschaft, Friedrich Rittelmeier, lehnt Internationalismus und Pazifismus in den 20er Jahren ab und sagt, sie seien abstrakte und blutlose Produkte des jüdischen Geistes. Er verlangt als Leiter dieses sozusagen Kirchengründungsflügels der Anthroposophie eine Reinigung des Christentums vom semitischen Wesenscharakter. Die Ethik der 10 Gebote und der Gedanke der Sühne widerspreche der Vorstellung von einem heroischen Christus. Rittelmeier predigt im völkischen Sinn einen germanischen Christus, das ein germanisches Christentum, das seinen semitischen Wesenscharakter abstreift. Der heroische Christus, sagt Rittelmeier, sei ein Kämpfer gewesen, ohne jüdisch-katholische Weichheit. Das ist eine Position, die sie ganz ähnlich auch von anderen Fraktionen der völkischen vertreten worden sind, also diejenigen, die vielleicht gesagt haben, wir wollen eigentlich ein neues Heidentum errichten oder wir wollen das alte Heidentum wieder auferstehen lassen, sondern sie sozusagen ein germanisches, arisches Christentum wiederbeleben wollten, die haben genauso argumentiert, auch bis hin zu Houston Stuart Chamberlain, der dann behauptet hat, der Jesus Christus sei eigentlich ein Arier gewesen und kein Jude. Ich schließe mit zwei Personen, beide Anthroposophen, beide aus Wien, beide jüdischer Herkunft, beide 1938 Emigranten und trotzdem, zumindest der eine von den beiden, aus der Shoah wenig gelernt. Ludwig Thiem ist der eine, er schreibt 1931 ein Buch, das Rätsel des Judentums, er zählt in den 20er Jahren zu den führenden österreichischen Anthroposophen. Und gemäß der Doktrin von Steiner sagt auch er, die Juden haben, beziehungsweise die Hebräer des Alten Testaments, haben die bestimmte Mission, Monotheismus entwickelt, im Körper dieses Gefäß für Christus. Und damit ist ihre Mission erfüllt. Und die Tragik der Juden, sagt Thieben, ist, dass sie Christus nicht als Messias anerkennen. Man könnte von einer spirituellen zeitlichen Verblendung der Juden sprechen. Sie hätten sich damit von der Menschheitsentwicklung losgelöst. Ein entwurzelter Intellektualismus sei ihr Hauptwesenszug. Der ewige Jude symbolisiert für Thieben wie für Steiner die Strafe für die Verleugnung von Christus. Thieben identifiziert die Juden in typisch völkischer Manier mit den Metaphern Wüste, Großstadt, Intellektualismus, Materialismus und die germanischen Arier mit Wald, Scholle und Bauerntum. Aufgrund ihrer Wesensverwandtschaft mit jenem bösen Geist, der die Welt des modernen Intellektualismus regiere, schreibt Thieben, seien die Juden die Träger der Moderne und würden den Untergang des Abendlandes herbeiführen. Darum hat er etwas Verständnis für den Antisemitismus. Als Lösung der Judenfrage, so nennt er das, empfiehlt er die individuelle und spirituelle Assimilation. Pogrome hält er für ineffektiv, denn sie würden den übelsten Elementen des Judentums nicht den Weg zu Geld und Macht versperren, aber den edleren Naturen den Zugang zum wahren Christentum. Er glaubt also, dass die Rettung für die Juden und für die Welt die Rettung vor den Juden darin liegt, dass die Juden sich zum wahren Christentum, das ist natürlich jetzt die Anthroposophie, bekennen. Und da verwickelt er sich ein bisschen in den Widerspruch, weil einerseits ist das für ihn sozusagen die Möglichkeit, sie akzeptieren die Anthroposophie und werden Christen, und andererseits sagt er, das Element des ewigen Juden in jedem einzelnen Juden bestimme diesen Christus zurückzuweisen. Zitat: Die Stimme des Blutes im Juden sträuben sich gegen Christus. Während im arischen Blute walten die Kräfte, die Seele dahin brächten, ihre innere Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Dieses Buch mit allen diesen Passagen und ohne eine kritische, distanzierte Einleitung oder historische Einordnung ist 1991 in der Schweiz vom Perseus Verlag wieder aufgelegt worden. Der zweite, und damit komme ich zum Schluss, ist der Anthroposoph Karl König, ein Arzt, der heilpädagogische Einrichtungen geleitet hat, der 1935 zunächst mal aus der anthroposophischen Gesellschaft ausgeschlossen wurde, weil er den Zentralismus des Vorstandes kritisiert hat, und der 1938 mit anderen zusammen nach England emigriert hat und dort dann die Campbell-Bewegung gegründet hat. Die gibt es ja heute in vielen Ländern. Also heilpädagogische Bewegung, Campbell-Bewegung. Und das ist ein Punkt, finde ich, den man den Anthroposophen auch positiv zurückhalten muss, dass sie nämlich, wenngleich vor dem Hintergrund einer irrwitzigen Ideologie und Weltanschauung, in der Praxis versucht haben, in den Einrichtungen in Deutschland während des Dritten Reiches die ihnen anvertrauten Menschen vor den Verfolgungen der Nazis zu retten. Also denken wir, worauf die Anthroposophen da und auch stolz sein können. Wie gesagt, aufgrund einer abstrusen Lehre, wir haben es vorher erklärt, geistig Behinderter ist jemand, der früher mal gelogen hat, karmischer Ausgleich, aber immerhin, die führte zu einer Praxis, die löblich war. In den 50er Jahren schrieb König dann Monographien, die 1998 noch empfohlen wurden zur Vorbereitung des Unterrichts in Waldorfschulen. Da schreibt er unter anderem über die Psychoanalyse, die er auch hier ablehnt. Zum einen sei die Psychoanalyse aufgrund karmischer Schuld von Freud entstanden, der sich den Dämonen Ahriman und Lucifer geschrieben hat. Und zum anderen, zweiter Einwand von König, selbst jüdischer Herkunft und Emigrant gegen Freud, ist, dass Freud jüdischer Herkunft ist. Er kann sich von der Blutsgemeinschaft des jüdischen Volkes gedanklich und triebmäßig nicht befreien und fällt immer wieder in uralte Vorstellungen zurück, die keine Gültigkeit mehr haben. Diese Aufsätze, inklusive dieser antisemitischen Aufsatz über Freud, wurde 1998 in der Broschüre zur Unterrichtsvorbereitung an Waldorfschulen geführt. 1965 hält König drei Vorträge zum Thema Geschichte und Schicksal des jüdischen Volkes. 1965, also 20 Jahre nach dem Ende des NS-Faschismus, natürlich geht es um die Einordnung des Holocaust. Zunächst referiert er die gängige anthroposophische Auffassung, Mission erfüllt, Christus abgelehnt, und sagt dann, durch den Verrat des Judas an Jesus habe ein Drama begonnen, das zur Kreuzigung Christi führte. So etwas Ähnliches musste wieder geschehen. Es war eingeschrieben in das Menschheitskarma. Und so wenig wir auch heute begreifen können, was das gewesen ist, dieser Verrat des Judas, so wenig begreifen wir dasjenige, was sich in unserem Jahrhundert vollzogen hat. In diesem Sinn verfordert er die Verfolger und die Verfolgten, Opfer und Täter, also die Nazis und ihre Opfer, zu verstehen, was sie spielt hat und immer wieder spielen. Die Taten der Nazis, sagt König, könnten durch Gerichte nicht gesühnt werden. Da steckt schon ein Hörnchen Wahrheit drin. Insofern, als angesichts der Dimension der Verbrechen wahrscheinlich keine irdische Strafe irgendwie angemessen gewesen wäre. Aber der interessante Punkt ist ja, das deutsche Gericht und in Österreich war es wahrscheinlich nicht viel anders, die hier überhaupt nicht bemüht haben, einen Täter wirklich zu richten. Aber darum geht es jetzt dem König nicht, sondern ihm geht es um den karmischen Ausgleich. Denn es sind Taten, also der Holocaust, gleich der des Judas. Taten, die geschehen mussten. Und der sie tat, ist viel schlimmer dran als diejenigen, die sie erleiden mussten. Ganz klar, weil die Juden, die vergast worden sind, haben karmische Schuld abgebaut und die Nazis haben karmische Schuld für das nächste Leben aufgeladen. In diesem Sinne dann ist derjenige schlimmer dran, der der Täter war, als das Opfer. Also Auschwitz sind in diesem Vortrag relativiert in dieser absurden Karma-Lehre. Die jüdischen Opfer mit den Nazis auf eine Stufe gestellt und das Verbrechen der Nazis mit dem angeblichen Gottesmord der Juden verrechnet. Das ist eine Vorstellung, die in der Esoterik-Szene durchaus eine gewisse Verbreitung hat, was es sich besser macht. Man muss sich nicht wundern, dass König das verbreitet, weil die Anthroposophen sich nach 1945 niemals ernsthaft mit dem Nationalsozialismus und ihrer eigenen Verstrickung beschäftigt. Die haben wie alle anderen Deutschen auch sich in erster Linie als die eigentlichen Opfer angezündet. Der NS-Faschismus wird in der anthroposophischen Literatur der Zeit nach 1945 als Werk finsterer Dämonen, als das Werk reinkarnierter Asiaten, Genghis Khan oder Azteken vorgestellt oder des westlichen Materialismus, der die Deutschen verführt haben. Das ist natürlich Schuldabwehr und Projektion. Der anthroposophische Rassismus, den ich versucht habe hier zu skizzieren, ist kein historisches Problem, nicht begrenzt auf Steiner und die Anfangsphase seiner Bewegung, sondern existiert weiter in diesem Weltbild, in dieser Vorstellung von Evolution, Geschichtsauffassung, auch wenn in der Regel heute sprachlich natürlich andere Begriffe verwenden werden. Im Regelfall heißt es Kulturepochen oder Bewusstseinsstufen statt Rassen. Er wird von vielen führenden Funktionären wie Lorenzo Ravalli, den ich vorgestellt habe, in anderen verteidigt. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Meiner Meinung nach ist es geboten, hinter die Fassade der anthroposophischen Projekte zu schauen, sich mit der Weltanschauung auseinanderzusetzen. Jeder und jede von euch hier kann das machen. Schaut euch die Bücher an und die Zeitschriften. Diese Anthroposophie ist die Weltanschauung, auf die sich die Waldorfschule stützt. Und auch wenn einzelne Elemente dann positiv sein mögen, dass man nicht sitzen bleibt, dass es keine Noten gibt, insgesamt bleibt doch als Fazit, dass das alles eingewickelt ist in esoterisches, okkultes Brimborium. Waldorfpädagogik, die auf dieser Lehre von Karma und Reinkarnation basiert, ist nicht kindgerecht, sondern sie ist anmaßend. Sie sortiert und behandelt Kinder nach abstrusen, okkulten Schemata und pflegt wiederholte Vorstellungen, etwa in Bezug auf Linkshändigkeit und Sexualkunde. Das alles sollte man Kindern ersparen. Und nachdem ich jetzt so lange geredet habe, wird der ein oder andere sagen: Naja, gibt es denn nicht auch was Positives bei Steiner? Und weil man ja so einen Vortrag mit was Positivem abschließen soll, werde ich das hier auch machen. Jetzt zum Schluss etwas in meinen Augen Positives von Rudolf Steiner. Und zwar hat Rudolf Steiner, nachdem er zu allem und jedem was gesagt hat, sich natürlich auch über den tibetischen Lamaismus geäußert. Dalai Lama ist ja heute auch ein ganz großer Star in der Esoterik-Szene. Und Steiner spricht also über Tibet und den Lamaismus und natürlich sind die Tibeter als Mongolen, die kadente Asiaten kriegen, aber darum reden wir jetzt nicht, sondern er setzt sich mit der Religion des Lamaismus auseinander und sagt, das Herrscherprinzip im Lamaismus sei in einer recht wenig erfreulichen Form ausgebildet. Dass die Priester dem Volk eingeredet haben, die Seele des verstorbenen Dalai Lama inkarniere nach seinem Tod in ein bestimmtes Kind, das kritisiert Steiner als ganz außerordentlichen Unfug zum Zweck der Herrschaftssicherung. Das Ganze sei nicht nachprüfbarer Hokus Pokus. Ich finde, damit hat er recht. Und dieses Urteil, finde ich, kann man auch auf die Anthroposophie übertragen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.